Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem 6. Abend Glaube mit Zukunft. Heute geht es um das Thema, warum gibt es so viele Kirchen? Und ich bin mir sicher, das ist ein Thema, was viele sich schon gefragt haben, weil insgesamt gibt es, ich habe heute mal nachgeschaut, 41.000 unterschiedliche christliche Denominationen auf dieser ganzen Welt. Wahnsinnig viel. Und wir wollen heute herausfinden, gibt es dafür vielleicht einen biblischen Hintergrund? Gibt es dafür einen Hintergrund, der vielleicht in Prophezeiungen gegeben wurde? Und wie kann ich erkennen, welche Gemeinde jetzt eigentlich die ist, für die ich mich persönlich entscheiden sollte? Bevor wir aber damit anfangen, beten wir erstmal gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass wir heute wieder zusammen studieren können in deinem Wort, dass wir heute gemeinsam herausfinden können, warum es so viele Kirchen auf dieser Welt gibt und warum es noch nicht eine einzige Kirche gibt, die alle Gläubigen unter sich versammelt. Ich danke dir vielmals, dass du bei uns bist und dass du uns helfen möchtest, dein Wort zu ergründen und herauszufinden, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, führe und leite dieses Studium mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, alles zu verstehen, was du möchtest, dass wir es verstehen. Und hab auch Dank dafür. Amen. Es gibt weltweit rund 2 Milliarden Christen. 1,2 Milliarden davon sind katholisch. Und das gibt die katholische Kirche auf ihrer Internetseite bekannt. Und der Rest verteilt sich so in anderen Kirchen. Die sind zum Teil orthodox, die sind zum Teil protestantisch. Und dann gibt es ja auch noch protestantische Freikirchen, unter denen sich viele Gläubige versammeln. Unsere Kirche, in der wir uns jetzt befinden, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, misst weltweit 18,1 Millionen Glieder nach den aktuellen Statistiken. Das heißt, auch eine riesig große Menge an Gläubigen, die sich unter einem bestimmten Konzept des Glaubens versammeln. Ich glaube jedenfalls nicht, dass das Ganze eine Sache ist, die Jesus sich gewünscht hat, als er vor 2000 Jahren aufgetreten ist und als er vor 2000 Jahren die Menschen darüber unterrichtet hat, was Gottes Wille eigentlich ist. Und so haben wir heute viele, viele Kirchen. Die einen sind größer, die anderen sind kleiner. Es gibt auch Hauskreisgemeinden, es gibt sogenannte Mega-Churches in den USA. Besonders bekannt darunter ist unter anderem Willow Creek. Aber es gibt da noch so Kirchen, die sich unter bestimmten Verkündigern versammeln und natürlich auch kleine Hauskreisgemeinden. Vor kurzem habe ich ein Video im Internet gesehen, auf Facebook. Und da war eine Gruppe von Chinesen und die saßen gemeinsam in einem Raum. Und auf einmal kam eine Kiste rein und noch eine weitere Kiste rein und dann wurde diese Kiste geöffnet und alle Leute stürmten zu diesen Kisten und wollten unbedingt haben, was in dieser Kiste drin zu finden ist. In diesen Kisten waren Bibeln. Und es ist nicht leicht, in China an Bibeln heranzukommen. Es ist sogar unter Strafe verboten, dass man dort eine Bibel überhaupt besitzen darf. Und christliche Kirchen werden in China und auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Nordkorea oder der Türkei weiterhin in gewissem Maße verfolgt. Wir können daran sehen, dass die christliche Religion weltweit verbreitet ist. In einigen Religionen kann man sie frei ausleben, in einigen Regionen, zum Beispiel in Deutschland. In anderen Regionen ist es unter Strafe verboten, Christ zu sein. Die Person Jesu Christi, und das zeigt die Anzahl von 2 Milliarden gläubigen Christen, die fasziniert unheimlich viele Menschen. Selbst im muslimischen Glauben ist die Person Jesu Christi allerdings mit etwas anderen Rollen, mit etwas anderen Fähigkeiten zu finden. Und auch in anderen Regionen findet sich der christliche Glaube immer wieder, ohne dass man jemals darüber nachgedacht hat, dass dort vielleicht irgendwie ein Missionar gewesen sein könnte. Mahatma Gandhi, der sagte vor einigen Jahren, ich mag Jesus Christus, aber ich mag seinen Fanclub nicht. Das bedeutet, er mag Jesus Christus als Person, aber er mag die Anhänger nicht. Und man kann das auch irgendwie verstehen, denn unter 41.000 Denominationen, also Kirchen, verliert man den Überblick und denkt, naja, wenn die alle so auseinander liegen, dann kann ich ja gar nicht im Grunde genommen so richtig mich mit diesem Gedanken des Christentums anfreunden. Das Problem ist, auch wenn Jesus viele Anhänger hat, sie sind heute zerstreut. Sie sind zerstreut in diese unterschiedlichen Kirchen. Die Frage ist, wie kam es eigentlich dazu, dass sich das Christentum immer wieder und immer weiter aufspaltete? Und das wollen wir heute sozusagen anhand der Bibel versuchen nachzuvollziehen. Wir lesen als erstes einen Text in 1. Timotheus 3 und dort in Vers 15. Dort können wir nachlesen, welche Rolle Paulus der Kirche zumisst, was für ihn eine Kirche ist, beziehungsweise was diese für eine Aufgabe hat. Da steht Folgendes. Wenn ich aber erst später komme, das ist ein Rat, der an den Timotheus gerichtet, an den Timotheus gerichtet ist, der diesen Brief geschrieben hat, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wir können hier sehen, dass Paulus ein ganz, ganz festes Bild von Kirche und von Gemeinde hat. Für Paulus ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also die Grundlage dafür, dass sich Leute unter einer Wahrheit treffen und dass sie diese Wahrheit in der Öffentlichkeit bekannt geben. Dass sie gewissermaßen diese Wahrheit vertreten und vor der Welt als Zeugen dafür eintreten. Und das halte ich für ganz wichtig. Das machen heute leider nur noch wenige Kirchen. Man hat manchmal so das Gefühl, es richtet sich alles mehr in die politische Richtung. Man versucht mit der Bibel Politik zu machen. Wichtig ist, laut Paulus, wir sollen ein Grundpfeiler als Kirche, ein Grundpfeiler und eine Grundlage der Wahrheit sein und diese nach außen vertreten und nach innen leben. Gott hat also die Gemeinde in die Welt gesetzt, damit durch diese Gemeinde die Wahrheit in der Öffentlichkeit bekannt wird und damit die Wahrheit untereinander herausgefunden werden kann. Deswegen studieren wir Christen so eifrig unsere Bibel, weil wir herausfinden wollen, was ist eigentlich Gottes Wille, was ist sein Sinn, was ist sein Ziel in dieser Welt. Beziehungsweise, wie können wir selbst Gott näher kommen? Wie können wir ihn besser kennenlernen? Genau das machen wir, wenn wir die Bibel studieren und das teilen wir dann auch mit anderen Menschen. Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 17 etwas sehr Interessantes. Und dieser Vers, der ist unter Christen sehr, sehr bekannt. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, also ein Gebet, was Jesus für seine Gläubigen spricht. Und dementsprechend auch für uns heute noch ganz relevant. Da steht, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und hier können wir schon eine kleine Tendenz sehen, in welche Richtung es heute gehen wird. Das Wichtige ist die Wahrheit. Nun ist es heute ein bisschen schwierig, über das Thema Wahrheit zu reden, weil in der postmodernen Gesellschaft ist es ja so, dass gesagt wird, jeder Mensch darf seine eigene Wahrheit haben und jeder darf seine eigene Wahrheit leben. Ja, ich gebe dem Recht, jeder darf seine eigene Wahrheit leben. Ich bin jedoch der Meinung, es gibt eine absolute Wahrheit und die ist im Wort Gottes zu finden. Und es ist schwierig, Menschen heute auf so eine absolute Wahrheit festzunageln, weil sie sagen, ja, die Welt, schau sie dir doch mal an, sie sieht doch ganz anders aus als der biblische Anspruch. Darüber haben wir ja in den letzten Tagen schon gesprochen, dass der Anspruch und die Realität auch im Christentum sehr weit auseinandergehen. Aber Jesus sagt hier, es gibt eine absolute Wahrheit und in dieser Wahrheit möchte er die Gläubigen heiligen. Diese Wahrheit soll dazu führen, dass sie Christus ähnlicher werden, dass sie wie Christus leben und dass sie die Hoffnung haben, die Christus ihnen gegeben hat. Durch alle Jahrhunderte war die Bibel und ist die Bibel das Wort Gottes. Und sie ist die Grundlage dafür, dass der christliche Glaube funktioniert. Sie ist die Grundlage dafür, dass Christen heute Hoffnung haben. Johannes, der hat ebenfalls die Offenbarung geschrieben und mit der wollen wir uns heute auch wieder ein kleines bisschen beschäftigen. Diese Offenbarung, die zeigt uns, warum es so viele Kirchen in dieser heutigen Zeit gibt. Und es gibt da eine Vision, die der Johannes empfängt und wie gesagt, das Ganze ist so 90 nach Christus ungefähr, sitzt er auf der Insel Patmos und ist dort Gefangener und soll dort Strafarbeiten verrichten und während dieser Zeit empfängt er Visionen, die ihm zeigen, wie die Welt in Zukunft sein wird. Und dort bekommt er auch die Antwort darauf, warum es in dieser Welt so viele Kirchen, so viele unterschiedliche Denominationen nennt, wie man es im Fachjargon bezeichnet. Wie üblich ist es so, dass die Offenbarung in Symbolen schreibt. Darüber haben wir ja schon mal an einem Abend gesprochen. Die Offenbarung schreibt in Symbolen, um gewissermaßen den Leuten etwas klar zu machen mit wenigen Worten. Und wir haben da eine Vision mit den sogenannten vier apokalyptischen Reitern. Da gibt es auch entsprechende Kunstwerke, die man in der Kunst sehen kann, wo diese vier apokalyptischen Reiter dargestellt werden. Und Johannes empfängt diese Vision und bekommt damit gezeigt, wie es mit der christlichen Kirche in Zukunft weitergehen wird. Und wir schlagen das mal zusammen auf. Das Ganze findet sich in Offenbarung 6 und dort lesen wir die Verse 1 bis 7. Da steht: Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen: Komm! Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen: Komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Hier haben wir wieder diese Symbole, also vier Reiter, die ausreiten, der eine auf einem weißen Pferd, der zweite auf einem roten Pferd, der dritte auf einem schwarzen Pferd und der vierte auf einem fahlen, also einem sehr mageren Pferd, einem Pferd, dem man den Tod sozusagen schon ins Angesicht schauen kann. Das weiße Pferd, das ist ein Symbol für Reinheit. Das ist ein echter, unverfälschter Glaube, der hier gepredigt wird, der hier gezeigt wird. Und das bezieht sich auf eine Zeit, auf ein Zeitalter in der Geschichte, was zwischen 31 und 100 nach Christus lebte. Das war die reine Kirche der Apostel. Die Apostel, die zum Teil Jesus noch mitbekommen hatten. Johannes ist einer dieser Apostel, ist einer der letzten Apostel, die zu dieser Zeit, als ihm die Vision gegeben wurde, noch lebten. Und er hat das miterlebt, diese reine Epoche der Christen. Die christliche Wahrheit wurde in dieser Zeit, und das ist gemeint, wenn das Pferd siegreich auszieht, wurde in dieser Zeit in der ganzen Welt gepredigt. Viele Evangelisten sind damals rumgereist. Einer war zum Beispiel der Apostel Paulus, von dem wir schon gelesen hatten, der unter anderem in Teilen von Asien war, der unter anderem auch in Europa das Evangelium gepredigt hat und der letztendlich mehrmals gefangen genommen wurde. Millionen von Menschen haben sich damals für Jesus entschieden. Sie haben damals entschieden, die Wahrheiten, die sie von diesen Aposteln gehört hatten, anzunehmen. Damals wurde nicht nur im Römischen Reich das Evangelium gepredigt, sondern es ging zum Beispiel auch nach Äthiopien. In Äthiopien entdeckten Portugiesen Menschen, die damals den Sabbat hielten. Und diese Menschen wurden rund 500 Jahre später entdeckt durch Leute, die aus Portugal nach Äthiopien gereist sind. Das sind Menschen, die gewissermaßen den siebten Tag der Woche gehalten haben. Das, was wir Christen als Sabbat bezeichnen und was wir sozusagen auch leben. Sie lebten nach Gottes Prinzipien. In der Mongolei, da hat man Steininschriften gefunden, die über das Christentum zeugen. Obwohl dort bis zu diesem Zeitpunkt, wo diese gefunden wurden, kein einziger Missionar, von dem man wusste, gewesen ist. Eine sehr interessante Sache. Und gleichzeitig wurde auch in China das Evangelium verkündigt. Im 13. Jahrhundert nach Christus gab es dort bereits einen Kaiser, der die Verkündigung des Evangeliums staatlich angeordnet hat. Das ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass China heute ein ultra-atheistischer Staat ist, der im Grunde genommen nicht viel mit der Bibel am Hut hat und die Bibel sogar verbietet. Die Verkündigung des Evangeliums fand zu diesem Zeitpunkt ohne Gewalt statt. Es war gewissermaßen eine Blütezeit des Christentums. Die Christen wurden zwar verfolgt, aber sie selbst versuchten nicht mit Gewalt, ihre Ideale durchzubringen. Dann haben wir das zweite Pferd. Das zweite Pferd war ein rotes Pferd. Und da steht drauf, dass der dem Reiter Macht gegeben wurde, den Frieden zu nehmen. Und das ist sehr interessant. Es bezieht sich auf eine Epoche von 100 bis 313 nach Christus. In dieser Zeit wurden die Christen sehr, sehr stark verfolgt. Und zu diesem Zeitpunkt versuchte das Römische Reich mit aller Gewalt die Christen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Das ist wichtig, wenn man in die Vergangenheit schaut, dass man das auch betrachtet, dass nicht nur Christen andere Leute verfolgt haben, sondern die Christen selber auch verfolgt wurden, bis heute verfolgt werden. Das Schwert sorgte gewissermaßen dafür, dass viele Christen in den Kolosseen ihr Leben lassen mussten. Der interessante Effekt dabei, trotz dass die Christen verfolgt wurden und in Kolosseen öffentlich zur Schau gestellt wurden, gab es viele Menschen, die sahen, wie diese Menschen litten und entschieden sich aufgrund dessen, was sie gesehen haben, wie sie Gott lobten und preisten, entschieden sich dafür, den Glauben anzunehmen. Und das war eine sehr schwierige Zeit für das Christentum zur damaligen Zeit im Römischen Reich. Dann haben wir ein sogenanntes schwarzes Pferd. Das kann man so in die Zeit von 313 bis 538 nach Christus einordnen. Die Überschrift, die ich für das Pferd gegeben habe, ist Kompromiss. Die römische Staatsregierung hatte zu dieser Zeit dann auf einmal die Idee, wir machen doch mal die christliche Lehre, so ist es richtig, zur Staatsreligion. Wir machen das Christentum salonfähig. Es gibt viele Leute, die bekennen sich dazu. Wir möchten diese vielen Leute dabei unterstützen, dass sie ihren Glauben gewissermaßen frei leben können. Das Problem zur damaligen Zeit war, dass dadurch viele Traditionen, die nicht in der Bibel zu finden sind, den Weg ins Christentum gefunden haben. So wurde zum Beispiel die Verehrung von Heiligen und von Bildern eingeführt. Das ist eine Sache, die existierte bis zur Reformation. In allen Kirchen, überall, wurden viele Heilige und auch Bilder angebetet. Ebenso wurde zur damaligen Zeit der sogenannte Sonnenkult sehr stark hochgehalten. Alle Kirchen, und das ist bis heute noch so, waren zum Osten ausgerichtet, dort, wo die Sonne aufgeht. Und gleichzeitig führte man auch die Sonntagsfeier öffentlich ein. Und die Sonntagsfeier ist gewissermaßen, ja, der Tag der Sonne, ein Sonnenanbeterkult, der da in die christliche Kirche mit eingeflossen ist. Weiterhin fand das Gebet in Richtung der aufgehenden Sonne statt, was ebenfalls aus dem Sonnenkult entlehnt worden ist. Außerdem wurden auch Tote angebetet. Das findet man unter anderem, wie gesagt, auch in Form der sogenannten heiligen Verehrung, die damals im christlichen Glauben zu finden war. Und die Christenverfolgung, die verändert sich. Auf einmal werden nicht mehr alle Christen verfolgt, sondern nur noch die Ideale dieser neu entstandenen Kirche, dieser neu entstandenen Staatskirche nicht annehmen wollten. Und ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Aber ich glaube persönlich, dass bald wieder eine Zeit kommt, wo es eine Staatskirche geben wird und wo dann die Möglichkeit besteht, dass man als Christ, wenn man andere Ideale hat und wenn man nach den biblischen Grundlagen geht, dass man dann verfolgt wird. Persönlich glaube ich das. Dann kommt das letzte Pferd, das sogenannte fahle Pferd. Also das Pferd, wenn man das ansieht, denkt man, da läuft der Tod sozusagen. Und das steht ebenfalls für einen Tod, für den sogenannten geistlichen Tod, der im Mittelalter stattgefunden hat. Und das bezieht sich auf eine Zeit von 538 bis 1500 nach Christus. Im Mittelalter war die Wahrheit gewissermaßen komplett aus der Kirche verbannt worden. Viele Dinge, die existierten im christlichen Glauben, wurden durch Dinge ersetzt, die zum Beispiel das Papsttum hervorgerufen hat oder die durch kulturelle Einflüsse in die Kirche reingekommen sind. Das fahle Pferd, das ist der geistliche Tod der Kirche. Die Bibel wurde dem Volk entzogen und die alleinige Autorität der Auslegung der Bibel wurde dem Papsttum übergeben. Und das ist leider eine traurige Realität des Mittelalters gewesen. Die Messen damals wurden übrigens auch auf Lateinisch gehalten, sodass kein normaler Mensch, der in einen Gottesdienst gegangen ist, verstanden hat, worüber die eigentlich reden. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen heute alles auf Latein erzählen. Ich könnte es zwar nicht, aber stellen Sie sich das einfach mal vor. Sie gehen zu einer Veranstaltung hin oder hören per Livestream bei so einer Veranstaltung zu und alles wird dort in Latein geredet. Also ich persönlich kann mir nicht gut vorstellen, dass man da folgen kann, es sei denn, man hat irgendwie ein Studium in Latein absolviert. Und damals war es auch so, dass Menschen, die die Bibel verbreiteten und die die Bibel übersetzten und die die Bibel weitergaben, stark verfolgt wurden. 1415 wurde unter anderem Jan Hus verbrannt, ein Reformator, und interessanterweise wurde er verbrannt auf dem ersten ökumenischen Konzil. Wir lesen mal weiter und gucken uns jetzt einen anderen Text an. Daniel 8, Vers 12. Das ist ebenfalls eine Prophezeiung, die sich auf diese Zeit bezieht. Ja? Auf diese Zeit, wo das Papsttum gewissermaßen an der Macht war und sämtliche geistlichen Aktivitäten innerhalb einer großen Bevölkerungsgruppe koordinierte und bestimmte. Da steht Folgendes: Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang ihm. Frevel am täglichen Opfer, da steht eigentlich nicht Opfer, sondern da steht nur das tägliche. Das heißt, es wurde eine Veränderung in der Anbetung durchgeführt. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das können wir mal bei einem extra Seminar machen. Aber in jedem Fall kann man hier sehen, dass alles das, was im christlichen Glauben zu finden war, irgendwie durch etwas anderes ersetzt wurde. Auf einmal hatte man nicht mehr Christus als den Stellvertreter für die Sünden, der für uns gestorben ist, und als Stellvertreter vor Gott, der unsere Anliegen vor ihn bringt und der unsere Sünden vergibt, sondern auf einmal hatte man Heilige, auf einmal hatte man einen Bischof oder jemanden anders, der gewissermaßen einem die Sündenvergebung abnimmt. Auf einmal hatte man, wie gesagt, nicht mehr den Sabbat als den Tag, sondern den Sonntag als den Anbetungstag. Auf einmal gab es eine Verehrung der Heiligen und nicht mehr eine Verehrung von Christus selbst. Solche Dinge wurden alle im Mittelalter eingeführt. Und hier steht eben, wie gesagt, drin, dass die Wahrheit durch dieses Horn, was das Papsttum symbolisiert, zu Boden geworfen wurde. Mit der Wahrheit wurde ein Ende gemacht zu diesem Zeitpunkt für einen gewissen Zeitraum. Hier steht auch, und was es sich vornahm, das gelang. Also das heißt, das, was das Papsttum damals zu der Zeit wirklich fokussierte und was es wollte, das hat auch funktioniert. Wir können froh sein, dass wir heute, wie gesagt, nicht mehr in dieser Zeit leben, weil sonst könnten wir eine Veranstaltung wie diese heute nicht tun. Wir haben eine weitere Bibelstelle, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Die findet sich in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 7, wo schon angekündigt wird, dass die Wahrheit verkehrt wird. Dass gewissermaßen die Wahrheit, die durch die Bibel aufgestellt wurde und durch Jesus Christus selbst verkündigt wurde, dass diese Wahrheit verschwindet für einen gewissen Zeitraum. Da steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 7, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollten, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Hier steht drin, dass Paulus seine Gemeinde warnt vor falschen Lehren, die in die Gemeinde durch einen sogenannten Mensch der Bosheit reinkommen. Und dass derjenige sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, Gott zu sein. Ja. Der Papst zur damaligen Zeit hatte den Beinamen Stellvertreter Gottes auf Erden und interessanterweise wird er heute noch als solcher proklamiert. Schaut man auf die Internetseite katholisch.de beispielsweise. Aber zur damaligen Zeit konnte er dieses Amt noch etwas doller ausführen und ich warte nur auf den Zeitpunkt, wo das auch in dieser Welt wieder der Fall sein wird. Innerhalb der katholischen Kirche tut er das ohne Frage, ja. Da wird er immer noch als solches angesehen und da wird ihm immer noch solche Autorität zugestanden. Und auch in anderen christlichen Kirchen nimmt das immer mehr zu. Dass man sagt, man glaubt ihm, man setzt ihn an die Stelle Gottes und man versucht gewissermaßen, dass er sozusagen so ein Stück gottgleich ist und ihm eine gewisse Autorität beikommt. Das bedeutet übrigens nicht, dass der Papst ein böser Mensch ist. Ich weiß nicht, wie Papst Franziskus persönlich ist, ich kenne ihn nicht, ja. Aber die Autorität, die ihm beigemessen wird, ist teilweise echt sehr unangemessen, meine Meinung. Wir haben gesehen, dass die Wahrheit im Mittelalter zugrunde gerichtet wurde, dass die Wahrheit auf den Boden geworfen wurde. Das steht hier in der Bibel drin. Und dann wurde aber auch die Wahrheit Schritt für Schritt in der gleichen Zeit wiederhergestellt, bis zu einem Zeitraum, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts findet. Die Reformation, die stellte wichtige biblische Wahrheiten wieder her, jedoch in einer Epoche immer nur eine Wahrheit. Zu den Bewegungen des Papsttums gab es nämlich über die Jahrhunderte immer wieder Gegenbewegungen, die versuchten, auf diese Missstände hinzuweisen. Die versuchten darauf hinzuweisen, dass das, was in der Kirche passiert, nicht biblisch ist und mit der Bibel nicht viel zu tun hat. Und so fand Luther zum Beispiel raus, dass die Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt, dass wer Christus annimmt, vor Gott gerecht ist. Das war Luthers Lehre. Wir feiern in wenigen Tagen den Reformationstag und ich muss sagen, für mich ist das jedes Jahr ein persönliches Highlight, daran zu denken, wie Luther darauf hingewiesen hat, dass die Gerechtigkeit allein aus dem Glauben kommt und nicht dadurch, dass man einen Ablass zahlt oder dass man irgendein Opfer für die Kirche bringt. Dann hatten wir die Baptisten, die die Taufe der Erwachsenen wiederherstellten. Sie sagten gewissermaßen, ein Mensch muss sich selber entscheiden können, ob er zu Christus gehören will oder nicht. Er soll sich selbst entscheiden, ob er sein Leben mit Jesus verbringen soll oder ob er einen anderen Weg gehen soll. In den Großkirchen ist heute sehr stark die Kindstaufe verbreitet, die aber nichts mit der Bibel zu tun hat. Dann haben wir die Methodisten, die die Lehre der Heiligung wiederherstellten. Die sagten, ein Christenmensch, ja, ist gerecht aus Glauben, aber aus diesem Glauben müssen auch Werke folgen. Und wenn man den Jakobusbrief beispielsweise liest oder auch Paulus oder auch zum Beispiel die Bergpredigt, sieht man, dass der christliche Glaube zwangsweise eine Veränderung des Menschen nach sich zieht. Genau das lehrten die Methodisten. Und die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, in der wir uns jetzt gerade befinden, stellte die Wahrheit des Sabbats wieder her, des biblischen Ruhetags. Viele Christen heute halten noch den Sonntag. Aber in der Bibel steht drin, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Diese Bewegungen entstanden meistens innerhalb der Kirchen. Innerhalb der Kirchen gab es jemanden, der hat die Bibel gelesen und hat dabei etwas Entscheidendes herausgefunden. Er hat gemerkt, so wie unsere Kirche das lehrt, ist das ja eigentlich gar nicht richtig. Und deswegen fingen die Leute an, in der Bibel zu studieren und zu schauen, was denn eigentlich wirklich die richtige biblische Wahrheit ist. Und sie erzählten anderen Menschen davon. Und leider stieß das immer wieder auf Gegenwehr. Leider sagten immer wieder Menschen, ach du, das hast du dir doch nur so ausgedacht. Oder andere Menschen sagten, naja, das können wir ja jetzt eigentlich gar nicht annehmen. Und so entstanden viele, viele neue Kirchen innerhalb der Jahrhunderte und Jahrtausende. Und wichtig dabei ist auch noch, dass es manchmal Leute gibt, die ihre Lehren darauf definieren, was sie gerade fühlen oder was sie gerade merken oder so. Und daraus sind auch Kirchen entstanden. Viele Pfingsterkirchen berufen sich sehr stark auf das Gefühl und sagen dann, das ist der Heilige Geist, der da wirkt. Die Frage ist, wie kann ich wirklich die Wahrheit finden? Und das sollten wir gemeinsam herausfinden. Wie kann ich die Wahrheit für mein Leben finden? Wie kann ich die richtige Kirche finden? Und wie kann ich gewissermaßen mit dieser richtigen Kirche dann auch in Kontakt kommen? Wir lesen Judas 3. In Judas 3 steht Folgendes. Da steht, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben, von unser aller Heil hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Also Judas ruft ja dazu auf, dass man für den Glauben kämpft. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir raus sind in den Krieg und dass wir allen Leuten das Messer an die Kehle halten, damit sie die biblische Wahrheit annehmen. Nein, es bedeutet, dass wir unsere Wahrheit bewahren und dass wir in der Öffentlichkeit unsere Wahrheit vertreten, dass wir unsere Grundfeste beibehalten. Dass wir sagen, ja klar hat Gott in 7 Tagen Himmel und Erde geschaffen. Natürlich hat Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst. Natürlich wird er eines Tages wiederkommen. Das sind alles wichtige Wahrheiten, die wir als Christen aufgerufen sind, durch Judas oder auch durch Paulus beizubehalten. Es bedeutet, für seine Überzeugungen zu stehen. Es bedeutet, das anzunehmen, was Jesus Christus uns in seinem Wort offenbart hat, in der Bibel. Gott hat für die letzte Zeit eine Botschaft an diese Welt. Und diese Botschaft findet man unter anderem, wenn man dort oben ins Fenster reinschaut. Da steht ein Bibeltext und von dem wollen wir jetzt mal die ersten zwei Verse lesen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Da steht Folgendes, da steht: Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Bibel ruft uns dazu auf, auch in der letzten Zeit, wenn es Schwierigkeiten geben wird, seinen Glauben zu leben, auch wenn man dafür ausgelacht wird, seinen Glauben zu leben, an den Wahrheiten festzuhalten. Gott selbst sagt, haltet durch, haltet an den Wahrheiten fest. Und hier steht ein sehr interessanter Bezug in diesem Text drin. Hier steht drin, dass wir den anbeten sollen, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie viele Christen sind heute schon über diesen Stein gefallen, dass sie gesagt haben, naja, Gott und Evolution, das lässt sich doch irgendwie miteinander verbinden, oder die gesagt haben, ich glaube der biblischen Schöpfung nicht. Gott sagt, haltet durch, haltet an den Wahrheiten der Bibel, und besonders betont er in diesem Text auch die Schöpfung, haltet an den Wahrheiten der Bibel und der Schöpfung vor allen Dingen fest. Am Ende der Zeiten wird das Evangelium allen Nationen und Sprachen und Völkern verkündigt werden. Alle werden die Chance haben, sich zu entscheiden. Alle werden die Möglichkeit haben, auf die volle Wahrheit zurückzugreifen, auf alles, was innerhalb dieser Jahrhunderte, wo die Wahrheit wiederhergestellt worden ist, herausgefunden wurde und was bis heute noch herausgefunden wird. Die Frage bleibt, wie kann ich die richtige Gemeinde finden? Wie kann ich einen Ort finden, der wirklich die Wahrheit vertritt und wo ich die Wahrheit auch ausleben kann? Wir lesen mal Offenbarung 12, Vers 17. Da steht ein sehr interessanter Text. In Offenbarung 12, Vers 17 steht Folgendes: Und der Drache, damit ist der Teufel gemeint, ist ein Symbol für den Teufel, wurde zornig über die Frau, das ist die Gemeinde, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das heißt, das, was wir sehen, was hier Johannes in der Offenbarung gesagt bekommt, ist, dass diejenigen, die Gottes wahre Gemeinde sind, an allen Wahrheiten der Schrift festhalten, dass sie die Gebote Gottes halten, und dazu zählt auch das vierte: Gedenke den Sabbat, des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sie werden alle Gebote halten und werden ein kompromisslos biblisches Leben und einen gottgewandten Glauben haben. Und sie werden das Zeugnis Jesu haben, bedeutet so viel wie, es werden die geistlichen Gaben zu finden sein, unter anderem auch die Gabe der Prophetie. Solche Sachen sind ganz wichtig, dass wir die betrachten. Das heißt, wenn Sie sich heute eine Gemeinde suchen, suchen Sie sich eine Gemeinde, die an den biblischen Grundlagen festhält, die Bibel als oberstes Gut empfindet, die sagt, die Bibel ist die einzig wahre Schrift, wenn es um den christlichen Glauben geht. Ich möchte diese Bibel gerne als meine Grundlage für den Glauben nehmen. Und dann lesen wir noch einen Text in Offenbarung 14, Vers 12. Da steht Folgendes drin: Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es eine Gemeinde geben, und das hat er in Offenbarung 12, Vers 17 schon mal anklingen lassen, wird es eine Gemeinde geben, die Gott selbst gestiftet hat. Sie wird in allem den Willen Gottes folgen, sie wird vollkommen an Gott glauben. Und sie wird den Glauben an Jesus haben, und zwar einen starken Glauben. Einen richtig starken Glauben, der sämtliche Wellen der Anfechtung überwindet. Das heißt, es wird eine Gemeinde sein, die in allem Gott treu ist, die an die Punkte glaubt, die ich vorhin schon mal gesagt habe, an die Schöpfung zum Beispiel, die an die 10 Gebote glaubt, die nach den Prinzipien Gottes lebt. Und diese Gemeinde, die wird, wie gesagt, von Gott selbst gestiftet sein. Er wird sich durch diese Gemeinde offenbaren. Wie gesagt, wenn Sie sich eine Gemeinde suchen, suchen Sie sich eine Gemeinde, die die Bibel hochhält, bei der die Bibel wichtig ist und die wichtigste Grundlage ist. Ich für mich habe entschieden, dass meine Gemeinde die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist. Ich für mich habe entschieden, dass ich hier die Wahrheiten finde, die die Bibel lehrt und die wirklich konsequent nach den biblischen Wahrheiten geht. Ich persönlich habe hier eine Gemeinde gefunden, die auch viele geistliche Gaben in der Öffentlichkeit zeigt. Vor einigen Jahren, und das möchte ich jetzt noch dazu erwähnen, gab es eine Frau, die viele Botschaften von Gott empfangen hat. Sie können die Bücher von ihr hinten am Büchertisch unter anderem bekommen. Und diese Frau hat Botschaften von Gott bekommen, wie die Gemeinde sich in der heutigen Zeit verhalten soll. Und ich persönlich glaube, dass das eine Prophetin war und dass sich dadurch zeigte, dass die Gemeinde Gottes, die Siebenten-Tags-Adventisten sind. Das ist meine Überzeugung. Das muss nicht ihre Überzeugung sein, aber es ist meine Überzeugung. Wir haben noch ein letztes Kriterium, was wichtig ist, um eine Gemeinde zu finden, die Gott wirklich nachfolgt und die wirklich die Bibel an erste Stelle steht. Jesaja 8, Vers 20 ist unser letzter Text für heute. Da steht, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Die Gemeinde, die wirklich von Gott gestiftet ist und die Wert auf Gottes Wort legt, wird Gottes Wort an erste Stelle stellen und wird seine Offenbarungen als seine Offenbarungen annehmen. Wird nicht da versuchen zu kritisieren und da versuchen ein bisschen zu kritisieren, sondern sie wird versuchen, alles so zu nehmen, wie Gott es ihnen gibt. Und wird alles versuchen zu durchleben, so wie Gott es ihnen gibt. Und wird an der Bibel, dem Wort Gottes, festhalten und wird jederzeit um seinen Willen bitten und nach seinem Willen fragen. Wenn Sie Ihr Leben mit Christus leben wollen, dann ist eine Gemeinde sehr wichtig. Eine Gemeinde ist, wie gesagt, ein Pfeiler, eine Grundfeste der Wahrheit, so wie es Paulus schreibt, wenn diese Gemeinde sich vollständig nach der Bibel richtet. Eine Gemeinde ist deswegen wichtig, damit man einen Platz hat, wo man aufgefangen wird. Ein Ort, wo sie die Möglichkeit haben, auch mal mit jemandem zu reden über ihre Probleme. Aber wo sie in ihrer Wahrheit, die sie erkannt haben, auch selbst bestärkt werden. Die Frage ist, wie findet man die richtige Gemeinde? Prüfen Sie alle Lehren, die diese Gemeinde lehrt, anhand der Bibel. Machen Sie sich auf, prüfen Sie meinetwegen auch Ihre eigene Kirche. Was sagt die Bibel und was sagt meine Kirche? Das ist wichtig gegenüberzustellen. Und Sie werden merken, es gibt keine Gemeinde, die alles so 100% umsetzt. Wir sind schließlich auch Menschen und es gibt auch in der Gemeinde manchmal Streit miteinander zum Beispiel. Und man lebt nicht sofort schon wie im Himmel, wo alles wirklich perfekt ist. Aber wichtig ist, dass die Grundlagen richtig sind. Die Grundlagen der Wahrheit, die diese Gemeinde lehrt. Und die Frage ist außerdem, möchte diese Gemeinde auch so leben, wie Gott es gesagt hat? Oder ist das alles nur ein Lippenbekenntnis? Möchte diese Gemeinde so leben, wie Gott es gesagt hat und möchte an den Geboten festhalten, möchte an die Schöpfung glauben und möchte daran glauben, dass Jesus bald wiederkommt? Wenn Sie eine Gemeinde gefunden haben, die die Bibel ganz, ganz besonders wertschätzt und wo die Bibel ganz, ganz besonders an erster Stelle steht, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Sagen Sie ja zu dieser Gemeinde. Gehen Sie da rein, wenn Sie an Jesus glauben und davon überzeugt sind. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wirklich alles anhand der Bibel nachzuprüfen und zu schauen, lehrt diese Gemeinde das, was die Bibel sagt? Oder geht sie an irgendeiner Stelle Kompromisse ein, die sie nicht angehen wollen? Es gibt einen Menschen, der hat vor vielen Jahren nach einer passenden Gemeinde gesucht und hat diese ebenfalls in den Siebenten-Tags-Adventisten gefunden. Und von diesem Menschen stammt unser heutiges Buchgeschenk. Er ist als Atheist aufgewachsen und hat sehr, sehr viele Dinge gemacht in seinem Leben, die er wahrscheinlich heute sehr stark bereut. Er hat Drogen genommen, hat Alkohol getrunken, hat jahrelang in einer Höhle gelebt. Dieser Mensch heißt Doug Batchelor. Und Doug Batchelor hat ein Buch schreiben lassen. Er hat es nicht selber geschrieben, er hat die Geschichte einer Frau erzählt, und zwar Marilyn Tucker, und hat diese Geschichte von ihr aufschreiben lassen und das Buch rausgeben lassen. Das Buch heißt Der reichste Höhlenmensch. Dieses Buch möchten wir Ihnen heute schenken. Das ist Ihr persönliches Buchgeschenk. Sie bekommen es entweder hinten an unserem Büchertisch oder wenn Sie über das Internet zuhören, gehen Sie auf unsere Internetseite www.adventgemeinde-riesa.de, klicken Sie dort auf das Plakat Glaube mit Zukunft und dann auf Buchgeschenk bestellen und geben Sie Buchgeschenk Nummer 6 ein. Dann bekommen Sie dieses Buch nach Hause geschickt oder wenn Sie möchten, besuchen wir Sie auch persönlich. Und dann habe ich für Sie heute noch ein anderes Angebot. Ich glaube, dass viele von Ihnen gerne die Bibel kennenlernen möchten. Wenn Sie das möchten, dann bieten wir Ihnen an, bei uns einen Bibelkurs zu machen. Und nutzen Sie die Möglichkeit wirklich. Dieser Bibelkurs kostet Sie nichts. Alles, was Sie tun müssen, ist hinten in der Liste, die Sie auf dem Büchertisch finden, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu hinterlassen. Diese Liste ist neu auf unserem Büchertisch. Schauen Sie mal vorbei, ein Google-Schreiber liegt auch parat. Und dann können Sie mit uns gemeinsam die Bibel und das, was die Bibel sagt, kennenlernen und können dann selbst entscheiden, in welche Gemeinde Sie gerne gehen möchten und wo Sie Christus gerne annehmen möchten. Ich möchte zum Abschluss noch mit Ihnen beten und dann verrate ich Ihnen das morgige Thema. Lieber Gott, ich danke dir vielmals, dass du uns die Möglichkeit gibst, hier zusammen dein Wort zu studieren. Dass du uns hier die Möglichkeit gibst, deine Wahrheiten zu entdecken und anhand der Bibel herauszufinden, was du für unser Leben möchtest. Ich bitte dich ganz sehr, Herr Jesus Christus, dass du uns auch begleitest in den Rest der Woche, dass du uns im Alltag folgst und dass du uns auch immer wieder daran erinnerst, dass wir dich suchen sollen. Herr, bitte lass dich von uns finden. Ich bitte dich ganz sehr darum, dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, die Wahrheiten der Bibel zu ergründen und sie auch in unserem Leben umzusetzen. Ich bitte dich darum, dass du uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg begleitest und dass du uns hilfst, dass diese Wahrheiten sich weiterhin in unserem Herz bewegen. Und ich danke dir vielmals dafür. Amen. Morgen geht es um ein Thema, das im Wesentlichen den Kernpunkt des christlichen Glaubens beschreibt. Gerechtigkeit aus Glauben, sagen wir als Christen gerne. Und morgen gucken wir mal, was das eigentlich so wirklich bedeutet. Das Thema morgen ist Erlösung. Was muss ich dafür tun? Und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder vorbeikommen. Entweder 19.30 Uhr hier in der Adventgemeinde Riesa oder Sie nutzen die Möglichkeit und hören per Livestream zu auf unserer Internetseite www.adventgemeinde-riesa.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und würde mich freuen, Sie morgen wiederzusehen.